Moin und willkommen zu dem paranormalen Archiv. Wir sind das Ruintaucher-Team, Tobias,
Hi.
Daniel
Hi.
und ich. Schön, dass ihr bei dieser Folge zuhört. Ich bin Alex und heute sprechen wir über deutsche oder germanische Wesen und Sagengestalten. Und da gibt es ja wirklich eine Menge, auch in unterschiedlichen Ausführungen. Wir haben jetzt einmal ein paar für euch herausgesucht. Fangen wir mal mit etwas Leichten an, und zwar dem Kobold. Der Kobold war vor nicht allzu langer Zeit ein wichtiger Bestandteil eines jeden Hauses. Der Kobold war so eine Art Hausgeist, der sich aber auch nützlich gemacht hat. Er war hauptsächlich dafür da, dass das Haus vor dem bösen Blick oder generell vor Schaden zu bewahren. Ich denke, wer die Harry Potter Bücher wie Filme kennt, kann sich da jetzt genau etwas drunter vorstellen. Um diese Kobolde zu ehren und ihnen Dankbarkeit entgegenzubringen, hat man ihnen nachts Milch und Kekse oder andere Kleinigkeiten hingestellt. Wenn man diese Kobolde immer gut behandelt hatte, hatte man ein friedliches und ruhiges Zuhause. Hat man aber sein Heim nicht sauber gehalten oder diese Kobolde nicht wertgeschätzt, geschweige denn ihnen keine Opfergaben dargebracht, dann wurden sie wütend und haben sich gerächt. Sie haben mit Tellern geworfen und eine Vielzahl an Polterphänomenen verursacht. Und das ist hier auch das Spannende, dass der Kobold so viel Macht über uns und dem Haus hat. Da kann man sich schon mal die Frage stellen, ob man nicht der ein oder andere Fall von Poltergeistern nicht vielleicht einfach nur ein trauriger oder wütender Kobold war. Dafür gibt es genug alte verlassene Häuser, die nicht mehr gepflegt oder wertgeschätzt werden. Dasselbe gibt es natürlich auch auf See. Dort hat man den Kobold Klabautermann genannt und all die Eigenschaften, die auf den Kobold zutreffen, passen auch auf den Klabautermann. Wie genau Kobolde aussehen sollen, da scheiden sich die Geister, je nach Kultur klein und dick oder schlank und mit ganz spitzen Ohren. Ich denke, wir können uns alle gut kleine grüne Kobolde mit spitzen Ohren vorstellen. Und am spannendsten daran finde ich aber tatsächlich, dass sie poltern. Dass sie wirklich exakt das, was man sich unter einem Poltergeist vorstellt, dass Schränke sich bewegen, auf und zugehen, dass Kobolde dafür auch zuständig sein können, beziehungsweise dass gesagt wird, dass sie so etwas machen, wenn man sie wütend gemacht hat.
Was ich mich jetzt gerade frage, ist, wann hat das denn überhaupt aufgehört, dass man diese Kobolde so wertschätzt? Also das ist auch gar nicht in meinem Umgangsbereich irgendwie mal vorgekommen.
Ich denke, das hat so mit dem Ersten, Zweiten Weltkrieg aufgehört, weil da hatten die Leute, weiß Gott, anderes zu tun. Auch diese ganze Aberglaubenssache, dieses Kartenlegen und so, das war ja hier ganz weit verbreitet bis zu einer gewissen Zeit. Ich weiß, dass meine Uroma das auch noch betrieben hat, aber dann war das wie wegradiert, ne? Das war wie, dass das auf einmal nicht mehr gemacht wird, dass man an Ladentüren keine Glöckchen mehr ranhängt, um den bösen Blick zu vertreiben oder so. Ich denke, das hat was damit zu tun, dass die Gesellschaft wirklich entzaubert wurde.
Ja, aber meines Wissens nach, soweit ich es weiß, auch da gerne an die Community, an die Zuschauer, ob ihr es vielleicht besser wisst, anders wisst, soweit ich weiß, in den nordischen Ländern ist man da immer noch sehr abergläubisch. Also, dass man da Baustellen abbricht,
Ja.
aufgrund der Tatsache, weil man glaubt, dass dort ein Kobold unter der Straße, unter einem Stein etc. lebt und man den nicht erzürnen möchte.
Ja, die schätzen das noch, auch
Die
die
schätzen das noch,
skandinavischen,
ja.
isländischen, aber hier bei uns in Deutschland, da ist das ja wie verpönt. Also ich kenne da auch kaum noch Leute, die sich damit wirklich befassen. Natürlich die ganzen Hexen und die in der Esoterik sowieso, aber sonst so alltagstauglich ist das nicht mehr.
Reden wir denn eigentlich bei einem Kobold von einem Wesen, was, also wie du schon gesagt hast, sie werden unterschiedlich beschrieben, auch ähnlich bezüglich des Poltergeistphänomens, aber ich sag mal, gibt es Sichtungen? Das wäre doch mal was Interessantes, weil ich sag mal, wir haben alle ein Bild im Kopf, ja, aber die sind halt recht unterschiedlich und doch sind sie recht eindeutig. Kleines Wesen, nicht unbedingt eine weiße Haut, spitze Ohren, so diese klassischen Charakteristika, die man aus Geschichten kennt.
Also Sichtung jetzt nicht. Also alles, was ich so gefunden habe, waren so ganz alte Skizzen aus dem Buch oder Holzschnitte, wo halt auf einem Herd neben einer Mutter oder so ein Kobold so babygroß gezeigt wird, also klein und dick. Aber Sichtungen, das ist halt die Frage. Oder zum Thema Geisterfotografie, ob man vielleicht da mal einen Kobold drauf hat oder so, aber nicht, dass ich wüsste. Das Einzige wäre halt, dass Polterphänomene missverstanden worden wären. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht.
Das Einzige, was ich noch weiß mit Milch und Keks, ist, glaube ich, in Amerika sehr verbreitet für den Weihnachtsmann. Und da wissen wir, das ist
Das habe
eine
ich
sehr
auch gedacht,
gute,
ja.
das ist eine sehr gute Erfindung von einem großen Getränkehersteller mit dem Weihnachtsmann. Oder liege ich da falsch? Ich
Nee,
gucke mal
das ist
nach.
richtig. Und das sind halt so eine Opfergaben, also Milch und Kekse als die Opfergabe, genau.
Ja, dasselbe habe ich auch gerade gedacht, als du das erzählt hattest, Alex, habe ich auch direkt sehr an den Weihnachtsmann denken müssen. Ja,
Ja,
toll,
das
ja.
passt halt.
Da hast du recht. Auch interessant auf jeden Fall die Geschichte mit den Klabautermannern, dass es sich im Endeffekt nicht nur auf das Ländliche bezogen hat, sondern dass dieser Aberglaube sozusagen mitgewandert ist, auch bei Seeleuten.
Ich denke auch, dass man das teilweise gesagt hat, wenn du dein Zimmer oder Wohnung nicht aufräumst, dann erzürnst du den Kobold. Da sind wir wieder bei der Pädagogik. Das haben wir ja oft bei den Sagengestalten.
Ja, da kommen wir gleich später auch nochmal dazu.
Ja, ich wollte ein bisschen was über die Roggenmuhme erzählen. Da musste ich etwas recherchieren. Auch das habe ich vorher ehrlich gesagt kaum gewusst, kaum geahnt. Ist aber doch eine recht bekannte deutsche Sage. Die Roggenmuhme ist ein weiblicher Korndämon und Kinderschreck der deutschen Sage, die sich im Feld und Acker aufhält. Sie geht im Feld auf und ab, ernährt sich vom Korn und reißt die unreifen Ähren aus. Wenn der Bauer sie zürnt, so dort sie sein Feld aus und straft ihn auf diese Weise.
Das heißt, wenn der Bauer sie irgendwie verärgert, rächt sie sich sofort, indem sie das Feld fast unbrauchbar macht.
Das scheint so zu sein, ne? Also
Ja, nett.
nett, nett. Also da kann ich dann verstehen, dass man da wirklich auch das Wort Dämon hintergehauen hat, weil das ist halt wirklich schon nicht so nett. Ja, um weiter darauf einzugehen, der Kornmann und Roggenmuhme gehören zum einen zu den Erdgeistern, denn sie leben unterirdisch im Wurzelreich in einer Höhle. Die Roggenmuhme wird als schwarz oder schneeweiß beschrieben. Oft hat sie übermenschliche Größe, manchmal eine kleine Größe. Auch hier anscheinend recht widersprüchliche Ansagen diesbezüglich.
Ich denke mal, je nachdem, in welcher Gegend du gerade bist.
Na, richtig, ja.
Richtig, ja. Möglicherweise. Sie taucht besonders häufig bei Gewittern auf. Das findet man wirklich in sehr vielen Quellen, dass das tatsächlich anscheinend auch ein Wetterphänomen mit ist. Grundsätzlich aber immer, wenn es Schwierigkeiten mit dem Getreide gibt. Da hat man dann im Endeffekt früher schon immer gesagt, die Roggenmuhme hatte ihren Einfluss.
Habe ich mal eine Frage, wenn es so gewittert. Wie üblich ist es denn, dass ein Blitz in das Feld einschlägt? Weil da ist ja eigentlich nichts. Das wäre dann, würde, wo man dann sagt, ja, das war doch die Roggenmuhme, wenn dann dein Feld abfackelt, weil da ein Blitz eingeschlagen ist. Kann ich mir schon vorstellen, dass der Aberglaube dann gesagt hat, das war die, weil ich mich falsch verhalten habe.
Ja,
Vielleicht hat
das
man
ist
sie
korrekt,
deswegen mit
ja.
Gewitter verbunden. Eigentlich
Schlagen
ist da ja
Blitze eigentlich
nichts.
immer in
Ja.
den Baum ein? Also,
Genau.
ich meine, früher hatte man ja mehr Baumbewuchs, waren die Wälder ja
Also
viel
ich weiß
größer noch.
100%, die schlagen auch auf Felder ein, weil es gibt Leute, die sammeln die Edelsteine, die daraus entstehen. Also dadurch
Ah,
entstehen im
ja.
Endeffekt, durch einen Blitz entstehen solche langen, ich weiß nicht, wie sich dieses Gestein nennt, aber es gibt Menschen, die das sammeln, das kann man auch bei eBay kaufen. Von daher weiß ich, ja doch, auf Feldern schlägt definitiv auch mal ein Blitz ein. Und ja, zu der Zeit, Alex, hast du vollkommen recht, könnte es durchaus gewesen sein, dass man sowas direkt auf die Roggenmuhme geschoben hat, ne? Also man hat das so eingeschätzt, dass man ihr auch einen Teil der Ernte gegeben hat, dass man entweder stehen gelassen hat oder aufs Feld geworfen hat, einfach als Opfergabe. Man wollte sich definitiv mit der Roggenmuhme nicht ungnädig stellen. So, das bedeutet, da hat man im Endeffekt Opfergaben erbracht, um sie gnädig zu stimmen und für ein gutes, fruchtbares nächstes Jahr zu hoffen oder herbeizuführen.
Kennt ihr die Tradition, dass das ist in Amerika so gewesen, dass du bei deinem Feld den äußersten Rand übrig gelassen hast für Obdachlose und Reisende, dass sie sich bedienen konnten?
Nein, das kenne ich tatsächlich nicht.
Das hat man halt wirklich gemacht, damit die, die nichts hatten, sich zumindest einen Teil nehmen können. Ich weiß jetzt nicht, wie breit dieser Streifen ist, aber das war mal eine Tradition.
Eine sehr schöne Tradition. Einmal sage ich jetzt mal, hilft es den Armen, aber der Bauer hat natürlich auch was davon. Die laufen nicht mitten aufs Feld rum, um dort was zu suchen, sondern die haben ihren Bereich und davon hat der Bauer am Ende auch was. Also von daher sehr interessant und bezüglich da hat der Bauer auch was von, da kommen wir jetzt drauf, denn die Roggenmuhme war natürlich als Kinderschreck angewandt, ne? Kinder liefen gerne über Felder, tun sie heute noch, wenn man sie nicht bremst. Und nun ja, wenn man da behauptet, da ist ein böser Geist, ein böser Dämon, so hat man die Kinder dann doch im Endeffekt gut animieren können, nicht über diese Felder zu laufen, was dann für den Bauer natürlich sozusagen auch eine gute Lösung war. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich nicht, inwiefern er das, was er den Kindern erzählt hat, auch selbst geglaubt hat.
Das hat die und überhaupt nicht traumatisiert, diese Geschichten.
Nein. Da, traumatisierte Kinder gab es nicht vor 1900.
Ah, stimmt, habe ich vergessen.
Das gibt es erst seit heute. Im Allgemeinen können wir sagen, dass über die Roggenmuhme die Informationen, die sich darüber finden lassen, sehr einheitlich sind und es sich in unserem Kulturraum um eine weit verbreitete Sage handelt. Die Korngeister sind in den mittel- und nordeuropäischen Mythologien oft als Hüter der Getreidefelder und der Fruchtbarkeit angesehen worden. Und bei der Roggenmuhme sehe ich halt so ein bisschen das Gegenteilige. Also das ist eher der Schreck. Mhm. Aber auch im Endeffekt dieser Schreck sorgt dafür, dass auch was Gutes passiert. Wie zum Beispiel, dass die Kinder nicht drüber laufen. Also irgendwo schützt sie das Feld, aber nicht durch etwas Positives.
Ich finde das auch krass, weil du hast ja am Anfang gesagt, dass die entweder als weiße oder schwarze Gestalt, das ist schon ein bisschen widersprüchlich. Aber wir haben ja gesagt, da werden sich verschiedene Geschichten gemischt haben wahrscheinlich. Gab es da spezielle Erscheinungen, die dann auch wiederum mit der vermischt worden sind? Die hatten ja für alles Wesenheiten und Götter, für den Sonnenschein, für den Regen, für Gewitter.
Ja.
Vielleicht ist sie ja so ein Konglomerat an Wesenheiten.
Gut möglich.
Aber ja, ich denke, es war mehr Kinderschreck. Also es hat wirklich gezogen und es war ein pädagogischer Wert. Aber man hat ja wirklich eine Opfergabe dargebracht. Genau, das also haben die gemacht.
Gerade das mit dem Opfer ist für mich so ein Hinweis dafür, dass man es am Ende doch ernster genommen hat oder ich sag mal, lieber es ernst nehmen wollte, als zu riskieren, dass einen das Unglück trifft.
Wie war das? Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Sozusagen.
Okay, dann kommen wir jetzt mal zu meinem Thema, was ziemlich identisch ist mit dem vorigen Thema vom Daniel. Und zwar kommen wir zum Roggenwolf. Kinderschreck und Korndämon. Unersättlich, gierig und gefräßig, das sind die Eigenschaften, die der Sagengestalt Roggenwolf in den germanischen Sagen und dem Brauchtum zugeschrieben werden. Der Roggenwolf streift als Korndämon durch die Felder und sorgt entweder für ein fruchtbares Feld oder verringert die Fruchtbarkeit des Feldes, weil er in seiner Gefräßigkeit das komplette Korn des Feldes auffrisst.
Krass.
Der Roggenwolf ist, wie sein Name schon sagt, ein großer, gefräßiger und unersetzlicher Wolf. In einigen Sagen wird ihm auch unterstellt, er habe so viele verschlungen, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Wer es nachts in den Kornfeldern brüllen und heulen und rascheln hört, hat es mit dem Roggenwolf zu tun. Und wenn der Wind wellenförmig über das Kornfeld fährt und die Ähren wogen, ist der Roggenwolf mit seinem Rudel unterwegs. So sagt man. Da wird der Roggenwolf neben seiner Funktion als Korndämon oft auch als Wind- und Wettergeist in den Sagen beschrieben. Manchmal wird er auch als Windwolf bezeichnet. Denn mit seinem Heulen und Brüllen auf der Jagd nach Futter verursacht er auch starke Windböen.
Hattet ihr auch gerade das Bild im Kopf von Jurassic Park, wo die Raptoren durchs hohe Gras rennen?
Nein, tatsächlich nicht.
Ich hatte sofort, ja, da ist auch der Wind, genau.
Genau, wie diese Wellen durch dieses Kornfeld.
Das sieht total magisch aus. Das hat sowas von Wasser. Ich finde es total faszinierend, dass er auch dann, also nicht Wetter, sondern mit dem Wind, und dass sie dann gesagt haben, dass der im Rudel unterwegs ist. Das ist eine total schöne Geschichte.
Ja, also früher war es ja normal, mit einem Wolf zu leben. Der wird ja jetzt langsam erstmal wieder heimisch und wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir den auch mal wieder haben. Aber früher war es ja normal.
Richtig, dass da eine Gefahr auch war. Das waren sich alle bewusst.
Ja. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, wenn du jetzt nachts auf dem Kornfeld ein Brüllen, Heulen und Rascheln hörst, könnte es natürlich auch ein echter Wolf sein. Ne?
Aber der muss ja, also laut jetzt Erzählung, schon mal größer als ein normaler Wolf sein. Also der muss schon auffallen, ne? Also
ja, richtig.
Weil Wölfe gab es ja dort auch und der muss ja dann ein besonderer Wolf gewesen sein, wenn er so das ganze Feld dann verschlingt.
Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Es gibt ja noch eine Herkunft, wie diese Sage quasi entstanden ist. Aber davor möchte ich gerne drüber sprechen, warum er der Kinderschreck genannt wird. In den Erzählungen und Sagen werden Roggenwölfe aber auch als Kinderschreck bezeichnet. Kinder, die in den Feldern unterwegs sind und Kornblumen pflücken oder Verstecken spielen, sollen sich vor den Roggenwölfen in Acht nehmen. Die Wölfe beißen, packen und zerreißen die Kinder und tragen sie mit sich fort. Die Seelen derer, die einem Roggenwolf zu Opfer gefallen sind, müssen bis zur nächsten Ernte in den Bäumen umherfliegen. Erst danach sind sie erlöst.
Boah, wie krass ist das denn?
Das habe ich mir auch gedacht. Ich hatte auch kurzzeitig überlegt, ob ich das überhaupt erzähle.
Das heißt, sie leiden ein Jahr als Seele in den Bäumen und können nicht weiterziehen. Und wenn sie das eine Jahr gedient haben, dann...
Richtig.
Boah, das ist ja ein fieser Mistkerl.
Ja.
Ist halt auch ein Dämon.
Aber wie krass.
Ja, das ist ein sehr interessantes Detail, aber auch ein sehr verstörendes Detail. Mhm. Also.
Man soll halt nicht in die Kornfelder rein irgendwie, ne? Ja, dann hätten wir noch die Herkunft. Und zwar ist der Roggenwolf eine Gestalt aus der germanischen Mythologie. Roggenwölfe sind die Kinder der Roggenmuhme. Da hätten wir wieder den Bezug zu deinem Thema. Auch Roggenmuhmen leben in den Kornfeldern, sind ein Kinderschreck und ein Korndämon. Doch was ist eigentlich ein Korndämon? Was wir ja gerade schon ein bisschen besprochen haben, aber ich habe noch was Wunderschönes herausgefunden. Korndämon ist ein Übergriff für alle übernatürlichen Wesen, die sich in den Feldern aufhalten und mit der Ernte assoziiert werden. Ein bekannter Korndämon ist zum Beispiel auch der Kornmann. Die Ursprünge der Sagen rund um die Korndämonen liegen in der Natur und Erntegeistern, von ursprünglich guten Göttern, die für eine gute Ernte sorgen sollten, wurden sie allmählich zum Kinderschreck gestaltet und gefürchtete Dämonen.
Ich habe es mir schon gedacht, weil damals, ich habe es ja schon gesagt, bei der Roggenmuhme, da gab es ja Götter für alles, ne? Und wenn die halt dann nicht so kuschen, dann werden die plötzlich als Dämonen bezeichnet. Aber was du über den Roggenwolf gesagt hast, der Roggenwolf ist auf jeden Fall Badass im Vergleich zu der Roggenmuhme. Die ist ja harmlos. Krass, dass das dann die Kinder der Roggenmuhme sein sollen. Die hat sehr brutale Kinder.
Ja. Die Wölfe werden aber auch von vielen Eltern als Warnung benutzt, damit ihre Kinder nicht alle in den Kornfeldern spielen. Außerdem wusstet ihr, dass der Roggenwolf in seiner Funktion als Kinderschreck auch Gelbzahn genannt wird. Diese Gestalt hat sich im Volksmund sozusagen verselbstständigt und wird oft als Mann mit gelben Zähnen und feurigen Augen dargestellt und beschrieben. Der Gelbzahn lauert in Scheunen oder auf Dachböden, beißt Kinder und nimmt sie mit. Wohin, weiß keiner so genau.
Ist das jetzt dann als Mensch gemeint, der in Scheunen? Also, oder?
Ja, das habe ich auch so vermutet. Also ich habe da ein bisschen weiter geforscht. Aber ich möchte nicht nochmal ein Thema vorwegnehmen.
Alles klar.
Aber klingt so ein bisschen nach meinem Onkel Herbert.
Naja, weil so, ich will jetzt nicht schlecht über Obdachlose reden, aber man denkt ja, dass die damals schlechte Zähne hatten. Aber ja.
Was ich zu dem Thema aber wirklich sehr interessant finde, ist definitiv dieser Überbegriff Korndämon. Also ich glaube tatsächlich, wenn man danach sucht, da dürfte man auch nochmal einiges Interessantes finden.
Ja.
Also auch für unsere Zuschauer, sage ich jetzt mal, nochmal ein interessanter kleiner Tipp. Korndämon, relativ großes Feld. Von daher lest euch ruhig rein, macht Spaß, aber es ist ein großes Thema. Das habe ich schon bei der Roggenmuhme gemerkt. Und von daher, wem es interessiert, da gibt es diesbezüglich einiges zu lesen, was recht interessant ist.
Ja, und euer Feedback, ne, ihr wisst ja, man kann sich hier immer melden, wenn wir ein Thema nochmal genauer durchgehen sollen, aber dazu später mehr. Ich finde, der Roggenwolf, es ist krass. Also nicht nur jetzt, weil er auch wie die Roggenmuhme ist, sondern dass er die Seelen wegträgt und an einem Baum bindet.
Also das mit dem einen Jahr, das ist schon wirklich eine ziemlich
krasse Aussage. Das muss auch einen bestimmten Hintergrund haben, dass es ein Jahr ist. Da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr, aber das würde ja quasi dann eine ganze Folge dauern, wenn man dann, also das geht bestimmt noch mehr.
Man soll halt nicht in die Bäume schauen.
Ja, da sind wir wieder beim Appalachian Trail, genau.
Ja.
Ja, krass. Ist mein neues Lieblingsfabeltier, der Roggenwolf, definitiv. Als nächstes haben wir die Ertrunkenen. Auf den nordfriesischen Inseln gibt es eine Sage, die beschreibt die sogenannten Gonga oder auch Gongos. Die Gonga sollen Geister von auf dem Meer ertrunkenen Seefahrern sowie Passagiere sein. Aber auch Geister von Ermordeten oder von Menschen, die zu Lebzeiten illegal Grundsteine versetzt oder Land abgepflügt oder verwüstet haben und die dann in ihrem Grab keine Ruhe mehr finden. Sie steigen dann nachts aus ihren Gräbern oder aus dem Meer und geben ihren Blutsverwandten Hinweise darauf, dass sie tot sind. Sie sollen sich aber nicht bei den direkten noch lebenden Verwandten melden, sondern 2 bis 3 Generationen überspringen. Warum das jetzt so ist, habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es einfach schwerer ist, sich dann zu melden. Ja, oder sie brauchen eine Weile, um sich in einen Gonga zu verwandeln. Das könnte ich mir auch noch vorstellen.
Die müssen ja, glaube ich, auch erstmal Energie und Kraft sammeln.
Menschen, die auf See dann ertrunken waren, die steigen dann nachts aus dem Meer und legen sich dann auf das Bett dieser 2 bis 3 Generationen entfernten Verwandten. Und sie hinterlassen dann einen Fleck aus Meerwasser. Also so erkennst du, dass du Besuch hattest von einem Gonga. Also das ist ein Fleck aus Meer.
Keine besonders tolle Vorstellung, wenn ich das so sagen darf, aber recht eindeutig. Ne?
Also es muss wahrscheinlich schon so ein großer, nasser Fleck gewesen sein. Also ich denke, das konnte man dann schon ausmachen, dass da nicht irgendwer hingepinkelt hat.
Könnte man ja gemein sein, wenn jemand dran glaubt, erstmal ein bisschen Meerwasser anrühren.
Also wer die Witcher-Spielereihe kennt, der kennt diese Wesen als die Ertrunkenen. Man soll sie aber auch nachts durch die Orte dieser Insel gehen sehen. Und wenn sie auf dem Meer ums Leben kamen, dann sehen sie auch so aus wie Menschen, die sehr lange im Wasser gelegen haben. Es soll den Gonga aber eigentlich nicht darum gehen, Menschen zu erschrecken oder zu verängstigen. Es geht ihnen darum, dass sie, so wie ihr Tod, nicht in Vergessenheit gerät. Die Darstellung der Gonga variiert, aber sie haben gemeinsame Merkmale. Gonga sind Wiedergänger, also Untote. Sie besitzen einen Körper und sie tragen die Kleidung, in der sie begraben wurden oder in der sie auf See ums Leben kamen. Und dieses Thema Wiedergänger, Untote, das ist ja in unserer deutsch-germanischen Sagenwelt so weit verbreitet, dass die Leute an Wiedergänger glauben. Das ist schon bemerkenswert. Die Frage ist jetzt, wo stammt so etwas her? Und zwar aus dem Glauben an Wiedergänger oder den spezifischen Bestattungsritualen. Menschen hatten schon immer Angst vor Wiedergänger, also zum Beispiel vor verstorbenen Verwandten, die sich aus dem Grab heraus graben, um die Lebenden dann heimzusuchen und sie dann krank zu machen oder umzubringen, um mit ihnen in den Tod zu ziehen. Wenn dort dann jemand starb und kurze Zeit später noch jemand, ging man davon aus, dass der zuerst Verstorbene den anderen in den Tod gezogen hat. Es soll 3 Arten geben von Menschen, die laut dem Legendenglauben wieder auferstehen. Das sind die Bösen, dann sind es die, denen Unrecht getan wurde oder die bei einem Unglück starben. Und diese 3 findet man in jeder Gonga-Sage wieder. Das heißt, es gibt also ganz typische Merkmale, woran man denkt, dass es ein Gonga war. Aber klar, wenn im Dorf jetzt, sage ich mal, Person X stirbt und 2 Tage später eine andere Person, dann hat man das in Verbindung gesetzt. Mhm. Ne? Dass die heimgesucht wurde. Man hat sich die Dinge halt einfacherweise erklärt, ne?
Ja, man hatte ja früher auch noch nicht so viele Erklärungen.
Richtig.
Außer es war die Pest da, dann wusste man, klar, überträgt sich irgendwann.
Ja, aber irgendwann. Die haben ja wirklich keine Ahnung gehabt, wo so Krankheiten herkamen. Und vor allen Dingen, wir reden ja jetzt vom Mittelalter, gehen wir mal nochmal 5000 Jahre zurück bei den Sumerern. Da gab es schon ganz fest gestrickte Bestattungsrituale. Und hast du dich nicht wortwörtlich an diese Bestattungsrituale gehalten, dann hatte Gott den Toten die Erlaubnis gegeben, wiederzukommen und die Verwandten heimzusuchen. Die hatten damals schon so strenge Rituale, weil die Angst hatten, dass die Toten sonst wiederkommen. Also das ist so tief verankert in allen Kulturen, dass wir Angst davor haben, die Toten kommen wieder.
Ja, schon mal. Ja, deswegen. Also ich sehe auch gerade in dieser Geschichte sehr, dass die Ertrunkenen im Endeffekt genau sowas sind, aber sehr auf Seefahrer bezogen oder Seefahrt bezogen.
Ja, Insel, also Insel, Meer, aber auch Flüssen. Also es gibt auch Abwandlungen in Richtung Flüsse, also dass man auch ins Inland gehen kann. Aber ja, deswegen sollen sie ja auch so aussehen wie Ertrunkene, also von der Farbe, aufgebläht durch das Wasser. Ja, so stellt man sich ja auch Untote vor. Wir haben ja eine große Zombie-Kultur heutzutage. Richtig. Wir können uns das ja alle vorstellen.
Korrekt. Ich würde auch sagen, dass so der bekannteste Wiedergänger so in unserer Kultur ist schon fast so vampirtechnisch.
Ja, genau.
Also deswegen, ich sag mal, das kennt jeder, aber ich sag mal, der Ertrunkene, das scheint mir halt wirklich etwas, halt
obwohl,
eher in der Region.
Obwohl der Vampir ist ein Nachzehrer. Das ist sein Fachbegriff.
Ja, okay.
Auf jeden Fall noch ein Wiedergänger. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf.
Ah, okay.
Was ich faszinierend finde, ist, dass die keine Wilden sind, wie in den Zombie-Filmen, sondern die wollen einfach nur, dass man sich an sie erinnert. Die wollen halt, dass sie nicht in Vergessenheit geraten sind oder dass ihr Tod nicht sinnlos war. Und das ist eigentlich was total Schönes. Die wollen Anerkennung. Die wollen dich nicht umbringen, sondern die wollen nur, dass du sich an sie erinnerst. Das ist total edel für einen Untoten.
Das stimmt, da hast du recht. Da hört man viele andere Geschichten.
Die dann eigentlich von ihrem Leid befreien? Weiß man das?
Ich denke schon. Es gab ja für alles irgendwelche Besänftigungen oder so. Aber da habe ich nichts drüber gefunden. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es da bestimmte Bestattungsrituale gab, beziehungsweise man hat ja so Eisenlaschen übers Grab gemacht, dass die einfach nicht auferstehen können aus ihrem Grab. Aber ich denke, da gibt es bestimmt auch etwas, wenn man dann so einen Ertrunkenen gesehen hat, wie man sich dann verhalten sollte oder so. Aber leider habe ich dazu nichts.
Ja, das bezüglich den Gräbern, wo Eisenstäbe drin sind, das war hier in Europa tatsächlich gut verbreitet. Empfinde ich jetzt aber nicht unbedingt als Erlösung. Um das mal so zu sagen.
Überleg mal, also Eisen war zu der Zeit so extrem teuer, ja. Und dann hast du das über Gräber gemacht. Das zeigt Angst ja. Und wirklich genau. Schrecken.
Ja. Richtig. So, dann würde ich jetzt weitererzählen über die Sagengestalt der Sennentunschi. Auch interessantes Wort, habe ich vorher auch noch nicht gehört. Ich werde euch diesbezüglich einmal so das Gröbste erzählen. In der Alpenregion, auf der Alm oder der Senne, da waren die Männer dadurch, dass sie dort eben alleine und keine Frauen haben durften, recht einsam. Und es blieb ihm nichts anderes übrig, als nur an diese Frauen zu denken. Aber das hat ihnen dann irgendwann nicht mehr gereicht und sie fingen an, Puppen aus Holz und Stroh zu bauen, die sie dann stellvertretend für diese Damen im Dorf nahmen. Ja, näher brauche ich da, glaube ich, nicht drauf eingehen. Ich glaube, da verstehen unsere Zuhörer auch, was damit gemeint ist. Aus Gründen der Einsamkeit haben sie diese Puppe abends mit an den Tisch gesetzt, haben sie gefüttert, ihr den Kopf gestreichelt und andere Schmeicheleien mit ihr getan. Ne? Und sie haben sich auch mit ihr unterhalten. Also das war sozusagen wie eine echte Person. Da wurde einiges kompensiert, würde ich jetzt persönlich dazu sagen.
Ja, wie krass ist das denn bitte? Es ist ja eine Sache, sich so eine Puppe zu bauen und dann weiß Gott was mit ihr zu machen. Aber sie zu füttern und am Tisch zu setzen und dann mit ihr zu reden.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie Mr. Wilson von aus dem Film, wie heißt er nochmal mit?
Castaway.
Genau, ja. Castaway. Ja, irgendwann brauchst du halt auch mal einen Gesprächspartner. Glaube,
ja, aber die waren
ganz
ja,
alleine bist, immer
aber die waren ja zu zweit, zu dritt, die waren ja nicht allein, die waren nur allein unter Männern.
Korrekt.
Also ja. Die hatten Gesellschaft, aber soweit ich das jetzt weiß, das war ein Beruf, Senner durften Frauen nicht ausüben, generell wie viele Berufe damals. Ne?
Auch generell haben Frauen auf dem Berg Unglück gebracht.
Ja, wie auf dem Schiff.
Genau, ja. Also deswegen auch der Aberglaube hat da im Endeffekt nochmal dafür gesorgt, dass dort absolut keine Frauen oben weit und breit waren.
Ich komme halt nicht drauf klar, wie, sage ich mal, 5 erwachsene Männer an einem Tisch eine Holzpuppe füttern und streicheln.
Ja, das ist sehr schwer vorstellbar, aber
es gibt
nichts, was es nicht gibt, wie wir ja auch wissen und von daher... Ja, also ich sag's mal so, diese Puppe wurde dann dementsprechend halt auch nachts mit ins Bett genommen. Und da will ich auch nicht ins Detail drauf eingehen, ob sie sich die geteilt haben oder wie auch immer, aber einfach, um dieses Detail zu nennen, die haben sie natürlich auch mit ins Bett genommen und haben ihren Spaß damit gehabt oder haben sich selbst damit amüsiert.
Aus welchem Material war die noch gleich?
Die war aus Stroh und Holz.
Ja, so. Mehr müssen wir dazu nicht sagen.
Ja, die wurde aber teilweise, also wenn man sich die genaue Sage dazu durchliest, die relativ gut auch zu finden ist, finden wir halt auch, dass die sehr gut geschmückt worden ist. Also da hat man schon sich die Mühe gegeben, dass sie einen roten Mund hatte, dass sie Nasen, Augen, Details hatte. Also da hat man sich große Mühe gegeben, um das auch irgendwie realistisch zu gestalten anscheinend. Nun gut, ja, weiter geht diese Geschichte. Und zwar, wenn die Männer jetzt im Endeffekt die Sommerzeit vorbei war und ihre Alp wieder verlassen haben. Denn da soll es dazu gekommen sein, dass einige dieser Puppen aus Zorn oder aus Rache, wie auch immer, zum Leben erwacht sind und sich an den Männern, die das mit ihr getan haben, sich sozusagen gerecht haben soll. Und das soll sie auch recht bestialisch getan haben, ne? Und zwar indem sie sie gehäutet hat, indem sie sie eingefangen hat. Also wirklich wahre Dinge aus so einer Horrorstory.
Ja, super.
Ja. Apropos Horrorstory, soweit ich weiß, diese ganze Geschichte wurde auch verfilmt. Es gibt einen Film darüber, also das Horrorgenre hat sich dieser Geschichte letztlich schon bedient. Ja, ansonsten, sie soll nachts durch die Berge streifen und nun ja, auf der Suche nach denen sein, an die sie sich noch nicht rächen konnte. Also im Endeffekt, das ist auch ein rächender Geist, ein rächendes Geistwesen, eine rächende Puppe.
Die senden Tucci.
Tunchi.
Tunchi, genau. Tunchi.
Die ist auch so eine
Sinn-Tussi.
Die Sexpuppe der Vorzeit.
Tatsächlich, ne? Ja, tatsächlich. Ja. Das ist verrückt. Ich würde den Satz noch erwähnen, dass Wanderer, die auf den Almen rumherwandern und auf Hütten schlafen, dass die, wenn die da nachts übernachten, stellvertretend für die Peiniger der Sen-Tucci ermordet werden. Das ist dir nämlich egal, ob du ihr das angetan hast, du bist ein Mann.
Ah, okay,
und das ist okay. Dein großes Problem als Mann auf der Alm. Du wirst einfach also, stellvertretend genommen, das ja, ist ja okay, egal. Okay. Sie nimmt, was sie kriegen kann, um ihre Rache zu üben. Das heißt, also Warnung von uns, geht nicht in die Alpen, geht nicht in die Berge nachts. Also das heißt, da gibt es ja Anzeichen von, das heißt, du gehst so eine Bergwanderung, gehst nachts in der Hütte. Wenn du dann so einen Schrei hörst, also wenn du die Sen-Tucci schreien hörst, dann weißt du, die sind auf der Jagd.
Ja.
Und die häuten dich, wenn die dich erwischen.
Also Vorhang zuziehen. Ne?
Ja, wie ganz genau so.
Ja, ansonsten können wir bezüglich der ganzen Sage heute sagen, die Sage von der Sen-Tucci ist im gesamten Alpenraum verbreitet und spiegelt Sehnsüchte und Wünsche der Senner wider. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurden die Alpen zumeist ausschließlich von Männern bewirtschaftet. Der Aufenthalt von Frauen auf der Alp galt als unglücksbringend. Noch im Jahr 1981 sorgte die Erzählung in der Schweiz für einen Skandal. Grund waren nicht die erotischen Anspielungen, sondern das geschilderte Taufen einer Puppe. Als das Schweizer Fernsehen das Theaterstück Sen-Tucci ausstrahlte, wurde Anzeige wegen Blasphemie erstattet.
Dazu muss man sagen, die wurden nicht mit Weihwasser getauft, sondern mit Jauche. Das ist schon ein Sakrileg, sagt man dazu.
Ja.
Es ist heftig.
Das ist ein Statement.
Da wundert es mich nicht, dass die lebendig werden, weißt du, wenn die schon mit so etwas Furchtbaren getauft werden.
Vor allem, du musst dir halt wirklich mal überlegen, sie wollten, dass sie getauft, also so vermenschlicht war sie schon. So sehr war die schon in den Geistern der Leute als lebendes Wesen, dass sie wollten, dass sie im Endeffekt nochmal geheiligt wird. Aber im Endeffekt mit einem völlig falschen Mittel. Also, dass da die Kirche auch gesagt hat, das können wir nicht gutheißen, ist nachvollziehbar.
Ja, natürlich, na klar. Und auch, aber, dass das so weit verbreitet war. Also, wenn da so ein Dorf in den Alpen das gemacht hat, das kann ich verstehen. Aber, dass das relativ verbreitet war. Und es gibt, das kann jeder recherchieren, immer noch Sen-Tuccis, ich weiß nicht, in einem Museum oder so. Es gibt Bilder davon. Also es gab die wirklich, diese Puppen, und man kann sich die sogar anschauen, wie die aussehen. Es gibt immer noch welche.
Das tatsächlich, sogar über die Google-Bildersuche, selbst da wird es schon interessant. Muss man etwas intensiver suchen, aber es wird einem dort etwas angezeigt.
Mir kommt das nicht in den Kopf, wie sich eine Gruppe Senner, die eigentlich ein ganz entspanntes Leben haben, auf solche, das ist schon kultartig. Die müssen sich ja so reingesteigert haben daran. Ja. Das ist schon merkwürdig.
Und auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, ist die Geschichte von, sage ich jetzt mal, Puppen, die ein Bewusstsein bekommen haben, recht verbreitet weltweit, meines Wissens nach. Gibt es in vielen Kulturen das im Endeffekt. Und auch gerade bei der Geisterjagd, sage ich jetzt mal, ist es mit den Puppen ein beliebtes Thema.
Ja, klar, auch gerade weil Menschenhaar oft benutzt wurde für Puppen. Ne? Und das ist klar, dass das belebte Puppen ist schon gruselig genug.
Also die Sen-Tucci, die sieht schon gruselig aus. Das war wirklich nur so ein Holzstück
mit
Make-up und Stroh als Haaren. Das war hübsch.
Naja gut, aber wiederum ganz ehrlich, die Puppen gibt es bis heute.
Ja, aber selbst die Mönche haben sich ja dann Prostituierte ins Kloster geholt.
Das warum, weiß ich gar nicht so genau, aber vorstellen kann ich.
Warum? Warum?
Die Frauen durften ja nicht nach oben.
Ja, das ist es halt. Auf dem Berg, so der Anstieg, der war dann schon anstrengend.
Deswegen.
Mei.
Ja, Verzweiflung.
Aber da auf der Alm, da lebst du halt wirklich in einer anderen Welt. Ne? Du hast teilweise die Wolkendecke da. Und du weißt, dass es lange dauert, bis jemand zu dir kommt oder bis du runterkommst. Da oben ist ja einfach eine andere Welt. Da gibt es auch andere Regeln, kann ich mir ganz gut vorstellen.
Ich weiß nicht, wer schon mal in so einer Hütte gewohnt oder Urlaub gemacht hat, oder so einer Skihütte, das ist halt auch alles dunkel dort. Ne? Das ist halt minimalistisch, klein, eng.
Also ich habe die Erfahrung, ich habe ein halbes Jahr auf dem Berg gearbeitet, aber da bin ich abends halt wieder runtergefahren.
Hast du dir eine Puppe gebastelt dort?
Nein, leider nicht.
Oder war noch eine da?
Ich habe keine gefunden, aber das Gebäude war auch etwas moderner, es war ein Restaurant.
Also ich habe mir in der Hütte da alle 10 Minuten den Kopf gestoßen. Ne? Das ist echt unangenehm, weil die Türen sind dann irgendwie hier und die Balken auch. Und das ist echt übel. Das ist nicht schön. Okay, kopflose Reiter.
Ja. Genau. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir jetzt nochmal eine sehr schöne Geschichte. Der kopflose Reiter ist in den Volkssagen Deutschlands eine gefürchtete Gestalt, deren Erscheinen für denjenigen, der ihm begegnet, oft mit dem sofortigen oder baldigen Tod verbunden ist. Das Hauptverbreitungsgebiet dieser Sagen scheint das Rheinland gewesen zu sein. Der kopflose Reiter wurde der Überlieferung nach zu nächtlicher Stunde gesichtet. In einigen Sagen ist die Rede davon, dass er wie aus dem Nichts erschien, während der in anderen Überlieferungen aus seinem Pferd, aus einem Grab oder einer Gruft herausgaloppierte. Im Gegensatz zum Headless Horseman in Tim Burtons Verfilmung Sleepy Hollow schlug der kopflose Reiter der west- und nordwestdeutschen Sagenwelten seinen Opfern nicht den Kopf ab, sondern tötete sie nur durch Berührung mit der Hand. Der Volkskundler Willi Erich Peukert gibt eine Sage aus Norddeutschland wieder, in der ein paar Jugendliche sich plötzlich einem Leichenzug entgegensehen. Sie erkennen sofort, dass es sich um Gespenster oder besser Wiedergänger handelt. Denn keiner der Menschen hatte einen Kopf und sogar die Pferde vor dem Leichenwagen sind kopflos. Einer der Knaben erhält eine heftige Ohrfeige, die ihn nach wenigen Tagen sterben lässt. Allein die Berührung des Untoten lässt den Lebenden ins Grab sinken. Dahinter steht offenbar die Überzeugung, dass der direkte Kontakt mit den Wiedergängern zum Verlust der Lebenskraft führt. Damit ist aber auch klargestellt, dass es sich um eine in voller Körperlichkeit wiederkehrenden Untoten, einen lebendigen Leichnam, gehandelt haben muss.
Das geht ja über normale Todesohm hinaus. Ein Todesohm warnt dich ja nur. Und das ist ja wirklich, wenn ich dich anfasse, stirbst du. Genau. Das ist ja schon sehr krass.
Also auch dieses Detail, das fand ich halt auch sehr interessant, weil es letztlich sehr an der Vorstellung des Sensenmanns, die man heute in vielen Filmen und Kulturen sieht, erinnert, wo er im Endeffekt mit seiner knöchigen Hand einmal berührt und man sofort tot umfällt.
Ja. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass diese Sage halt aus dem Rheinland kommt oder aus der Gegend von Rheinland. Ja. Aber trotzdem nach der Recherche in ganz Deutschland eigentlich doch relativ verbreitet ist.
Ja, vor allem, dass der aus einer Gruft rauskommt und dass er auch bei nachts, das spricht schon alles so ein bisschen für den Tod, was man so generell über den Tod hört. Ja. Aber das heißt ja auch quasi, dass wenn man ihn sieht, dass man ihn aus dem Weg gehen kann. Also wenn du ihm nicht zu nahe kommst und er dich nicht angreift, dann bist du ja in Sicherheit, ne?
Ja, genau. Aber da kommen wir jetzt mal dazu, warum er entstanden ist oder wie er entstanden ist. Und zwar im Rheinland waren die kopflosen Reiter häufiger Wiedergänger, die nach dem Glauben der Menschen für eine ganz bestimmte Sünde büßen mussten. Entweder waren sie Selbstmörder, deren Leichen bis ins 17. Jahrhundert vom Henker geköpft und an einer Wegkreuzung oder einer anderen ungeweihten Stelle eingegraben wurden, wobei man sie oft mit einem langen Hagedornpfahl unter die Erde festnagelte. Also das war das Eselsbegräbnis.
Was ist ein Hagedornpfahl? Dumme Frage. Ist das eine bestimmte Pflanze, dass man daraus einen Pfahl irgendwie geschnitzt hat? Oder das sagt mir nämlich nichts, Hagedorn. Ist bestimmt irgendeine Pflanze, oder?
Ja, ich vermute es auch, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch.
Interessant ist aber auch an Wegkreuzungen, da wo sich der Weg scheidet in 4 verschiedene Himmelsrichtungen. Richtig. Das sind interessante Orte dafür.
Ja, man sagt ja auch, es gibt ja Kreuzungsdämonen.
Richtig, genau. Mhm.
Die andere Gruppe waren Grenzsteinversetzer, die sich am Ackerland ihre Nachbarn bereichert hatten. Bei einem uralten, wenn auch nur selten vollzogenen Hinrichtungszeremoniell durfte der Geschädigte den Betrüger bis zum Hals an der Stelle, an der sich die Grenzsteine ursprünglich befunden hatten, eingraben und den Flug so oft über den Übeltäter lenken, bis von dessen Kopf nichts mehr übrig blieb. Nach seinem Tod musste der Kopflose nach Ansicht der Menschheit in der Nacht umgehen, wobei er den Lebenden nicht mehr primär Schaden zufügte, sondern sich durch eine erschreckende Erscheinung davon abhielt, ebenfalls eine Todsünde zu begehen.
Da sind wir jetzt in der Verbindung zu den Gonga. Die haben nämlich auch mit Grenzsteinen rumgefuscht.
Genau, richtig. Ja.
Aber das ist schon ziemlich krass, die Geschichte mit dem Flug über den Kopf. Also auch das ist...
Brutal, unnötig brutal einfach nur.
Ja,
ne?
Ja, aber das war früher so. Das ist leider so.
Diese Bedeutungswandel vom Schädigen zum büßenden Wiedergänger ist vermutlich auf den prägenden Einfluss des christlichen Fegefeuerglaubens zurückzuführen. Wie der Glaube an wiederkehrende, in der voller Körperlichkeit erschienenen Toten im westeuropäischen Raum insgesamt verchristlicht und in Richtung eines Glaubens an nichtkörperliche Geisterwesen umgeformt worden ist.
Oh, das heißt, der Christentum hat sich einfach nur die alten Sagen angenommen und die in einer Geschichte umgewandelt, damit er die übernehmen kann, damit Richtig. Die Leute das ja wollen.
Ja. Da der kopflose Reiter in seiner westdeutschen Ausprägung in erster Linie ein Büßer war, konnte er erlöst werden. Oft reichte ein Gebet oder ein Gruß, in dem Gott oder Christus genannt wurde. Dann verwandelte sich der meist in schwarzer Kleidung umgehende Kopflose einem weißen Leichentuch und bedankte sich bei dem Lebenden. Doch durfte dieser keinesfalls die Hand des Wiedergängers ergreifen, sondern allenfalls einen Stock hinhalten. Dieser wurde durch die Berührung des Toten morsch, was bedeutete, dass der Lebende, der den Toten berührte, trotzdem seiner Erlösungstat hätte sterben müssen.
Krass.
Ja, also, das ist krass. Also, wenn der kopflose Reiter dich berührt hat, bist du gestorben. Hast du ihn aber nach der christlichen Seite mit dem Stock berührt, ja, bist du nicht gestorben. Ja.
Aber ich finde es krass, weil das ist bis jetzt, oder das ist unser einziges Wesen, wo wir einen Schutz für haben, wo wir wissen, wie man es verbannen oder erlösen kann. Das ist schon
richtig.
Krass.
Ja.
Ja. Und das auch mit so einer einfachen Geschichte, mit einem Gebet oder wenn du Jesus oder Christus oder Gott erwähnst,
ja.
Spiegelt allerdings natürlich die christliche Sicht der Dinge wieder, ganz klar.
Ja. Ja. Aber ist doch gut zu wissen, also wenn du mal nachts durch den Wald gehst, kommt der kopflose Reiter, sagst du, grüß Gott.
Und bist schon raus aus dem Schneider sozusagen.
Gibt es ja noch ein Stück, Stöcker hast du ja genug im Wald, hältst du noch einen Stock hin und
ist alles gut. Es ist generell spannend, wie da ganz viele Geschichten einfließen jetzt in einer Geschichte. Ne, also da hat man die Verbindung zu den Gonga gehabt, ne? Wir haben die Wiedergänger generell, die Untoten gehabt, auch immer mit dem Hintergrund, dass sie, dass die in Erinnerung bleiben wollen, dass ihr Tod ungerecht war oder dass die Strafe vielleicht nicht fair war, dass die Gerechtigkeit wollen. Ne, die Toten wollen gehört werden und kommen dann in solchen Formen wieder.
Okay, aber wenn du vorher... Oder wenn du früher Grenzsteine versetzt hast, das war schon ein übles Ding.
Die haben das sehr ernst genommen mit den Grenzsteinen, ne?
Ja, das wird auch heute, glaube ich, noch ernst genommen.
Ja, obwohl also, die so unscheinbar einfach nur irgendwo also stecken.
Ich glaube, das wird auch heute noch ernst genommen. Sehr interessant fand ich in dieser Story halt auch das mit dem Stock, dass der morsch wird. Also so, als würde man ihm dann ersatzweise das Leben rausziehen.
Richtig, richtig, genau.
Sehr interessantes Detail.
Wahrscheinlich ist das ein Überbleibsel von einer ganz alten Geschichte, der Stock. Ne, was die Christen sich dann auch wieder angeeignet haben.
Ja, das ist ja auch wieder eine sehr, sehr alte Sage. Die kommt ja wahrscheinlich wieder irgendwo aus dem Germanischen sogar nochmal.
Na krass, wie viel Macht der kopflose Reiter hat. Er hat ja Macht über Leben und Tod. Der kann dir ja sofort das Leben aushauchen.
Das ist eine Hausnummer.
Ja.
Kann nicht jeder.
So, das war's mit unseren 6 Geschichten über deutsche oder germanische Wesen. Wenn ihr Fragen habt oder Geschichten, die wir veröffentlichen sollen, sowie Themen, über die wir reden sollen, dann schreibt uns gerne. Eure Meinung ist uns wichtig. Wie könnt ihr uns erreichen? Schaut gerne bei unseren Discord-Server vorbei, sowie unseren Ruintaucher-Kanal auf YouTube. Dort könnt ihr uns auf verschiedenen Arten erreichen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, danke fürs Einschalten und denkt immer schön dran. Mutter haben es auch nicht leicht.